Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review, die 72.4, aufgenommen am 28. Juli um 8.18 Uhr. Und wie immer dabei, diesmal mit Kaffee im Gegensatz zu mir, die einzigartige Sandra. Hallo Sandra.
Einen wunderschönen guten Morgen auch an die Personen am Funkgerät.
An den Funkgeräten, genau. Ja, das wäre es noch live aufnehmen, aber dafür, dass wir ja auch mal gerne ein paar Minuten verschieben. Heute war ich an 10 Minuten schuld.
Ja, aber es ist montags früh, dann, ich finde das jetzt nicht schlimm.
Ich kann schon mal vorweggreifen heute auf unseren Ramsch. Der hat mich heute Morgen schon beschäftigt. Also ich bin ja so ein ganz früher Aufsteher und der Ramsch mit einem Security-Problem war heute Morgen schon so meine erste Stunde. Genau so will man in die Woche starten. Das ist genau das Richtige.
Aber sei froh, dass das erst im Sommer kommt und nicht kurz vor Weihnachten.
Das stimmt.
Ja. Also, schlimmer geht immer.
Ja. Ich meine, irgendwann muss es machen, ist dann auch egal.
Genau. Ja, Daniel, wie war denn deine Woche?
Gut, gut. Also, ich kann wie immer nicht klagen. Ich habe ja nach langer, langer Reise es dann geschafft, hier CacheOS auf meinem Spielerechner zu installieren. Und das ist ja nur an dummen Dingen gescheitert. Das erste hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, da hat der USB-Stick gefehlt.
Ja, ich hatte dir ja geschrieben per Signal, ob ich dir per Post einfach mal einen USB-Stick schicken soll.
Ich weiß nicht, ob du schneller gewesen wärst, weil ich glaube, der kam Montag oder Dienstag an.
Okay.
Und dann ganz schnell hier CacheOS ISO drauf gemacht. Ist kein großer Akt. Rechner gestartet. Der größte Akt war wieder beim Windows-Rechner überlegen, wie komme ich jetzt ins Bootmenü. Vor allem, da der Spielerechner am selben Bildschirm hängt wie der Arbeitsrechner und die Macs dazu neigen, sobald da irgendwas frei ist, ihr Signal irgendwie bei mir drauf zu senden, war das immer so ein bisschen, nein, geh nicht zurück, ich will das BIOS sehen. Aber ich habe es rausgefunden.
Hast du einfach mal Kabel vom Monitor Richtung ja. Mac rausgezogen?
Genau. Also
Lifehack.
Ja, genau, das ist so. So lösen die ITler die Probleme, ne? Also richtig advanced und ja. Da muss ich sagen, erste Installation ist dann an der Größe der Festplatte gescheitert. Ich habe in meinem Spielerechner 1 TB, aber da sind schon ein paar Spiele drauf. Ich fand früher, also weißt du, ich komme noch aus einer Zeit, wo 1 TB mehr ist, als man jemals brauchen wird. Und also es war noch ungefähr, ich sag mal ein Fünftel ungefähr frei. Das hätte man machen können, ne? Also ist jetzt nicht so, dass Cache irgendwie unter 500 GB nicht läuft, aber hat mir nicht so gefallen. Ich hätte lieber so 50-50 gemacht und naja, dann beim Hardware-Dealer des Vertrauens noch so einen kleinen schöne kleine Terabyte SSD geholt und ja, jetzt hat Cache sogar so ein ganzes Terabyte für sich.
Oh.
Ja gut, ich kann es ja wieder löschen und dann anders verwenden, ne? Also so ist es ja jetzt noch nicht. Ich bin mir auch sicher, dass ich da auf jeden Fall nochmal die Installation nochmal neu machen werde, weil ich noch so 2, 3 Themen im Kopf habe, wo ich ran will. Das eine ist, wir teilen uns den Spiele-PC, aber ich fände es jetzt schon ganz gut, wenn ein eigener Linux-User zum Beispiel für meine Frau da wäre, dass sie darunter zocken kann.
Ja.
Und wie ich jetzt gelernt habe, ist das mit Steam gar nicht so schwer, dass die beiden Nutzer sich den Steam-Ordner teilen. Ja, da gibt es diverse cool. Anleitungen, weil ich gedacht habe, das macht ja gar keinen Sinn, dass ich jetzt 2-mal die Bibliothek runterlade, dann reicht das Terabyte wieder nicht, ne? Und dann muss ich mir wer weiß was einfallen lassen. Also da muss ich auf jeden Fall, will ich nochmal ran, das werde ich entsprechend nochmal partitionieren. Ich bin auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich am Ende Cache haben will. Also CacheOS ist alles super, ne? Der größte Schwachpunkt ist, dass es mit einer Fishshell startet, aber sieht alles ganz schön aus. Hat auch alles so direkt geklappt. Ne? Ich habe dann Steam installiert, so die üblichen Programme alles installiert. Proton einmal, glaube ich, Häkchen gesetzt und also mehr war es nicht. Und dann 1, 2 Spiele mal installiert und gestartet und ich würde sagen, es lief ähnlich gut wie unter Windows. Also ich muss nochmal den Vergleich starten, was die Grafik angeht. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob die nicht unter Windows noch ein bisschen besser aussah. Aber es läuft erstmal, ne? Also der Rest ist so Feintuning. Ich bin aber noch am Überlegen, ob ich wirklich mit Cache gehen will. Oder ob ich nicht sage, es ist der Spiele-PC, den ich auch mal 3 Monate nicht aktualisiere oder starte. Ich mache doch ein Linux Mint oder sowas drauf, wo ich ja auch dieselben Vorteile habe. Ich kenne mich aber mit dem Betriebssystem besser auf. Also ich habe die meiste Zeit unter Linux mit Ubuntu gearbeitet oder, ne, also dementsprechend oder Debian im Hintergrund. Das ist mir ein bisschen vertrauter. Da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, was da die richtige Variante ist. Und ich muss noch ausprobieren hier Battle.net. Das kannst du nur unter Wine zum Laufen bringen.
Ah, okay.
Das würde ich aber gerne einmal ausprobieren, ob das spielbar ist oder ob ich Windows noch brauche. Weil es gibt dann schon ab und zu mal so StarCraft 2 Abende oder sowas, ne? Und da wäre das schon schön, Battle.net starten zu können. Und ja, das ist noch. Aber es scheint zu gehen, ne? Aber du findest auch da, und das ist wieder das Argument vielleicht für ein anderes Betriebssystem, für Ubuntu oder Linux Mint halt eher mal eine Anleitung, wie du was machst.
Ja, okay, das ist ein gutes Argument.
Gleichzeitig muss ich sagen, das Wiki von CacheOS fand ich sehr gut. Also das ist sehr umfänglich beschrieben, stehen viele Sachen drin. Der Schwerpunkt liegt natürlich so ein bisschen darauf, das fürs Zocken alles einzurichten. Aber das hat jetzt alles kein. Ich kann nichts Negatives drüber sagen. Also wenn ich was anderes nehmen würde, dann einfach nur aus Bequemlichkeit. Ja.
Also ich hatte Anfang des Jahres einen Spielerechner für einen Kumpel fertig gemacht und da habe ich ein PopOS draufgepackt. Warum PopOS? Das schien halt vermehrt vertreten zu sein bei den Gaming-Leuten. Und wenn du das Default installiert, dann packt das dir die alle Apps, was mit Spielen irgendwie unter Linux zu tun hat, halt drauf. Und die unterschiedliche Stores, also hast du den Steam-Client gehabt, dann noch einen anderen Client, um halt andere Repositories für Spiele halt anbinden zu können. Und ja, ich habe es einmal eingerichtet, den Kumpel, der ein Windows-User war, gegeben. Und anscheinend funktioniert das, zumindest habe ich von dem nichts mehr gehört. Und er ist fröhlich am Zocken.
Ja, das ist schon mal gut, ja.
Ja, keine Antwort ist eine sehr gute Antwort.
Ja.
Ja, von daher, aber ich kann deine Entscheidung mit Linux Mint da absolut. Also wenn ich sonst Rechner fertig mache, dann packe ich auch Linux Mint drauf. Das macht am wenigsten Ärger.
Ja, das oder Ubuntu. Ich meine, Ubuntu hat so ein paar Designentscheidungen, die man vielleicht nicht so toll findet, die aber, wenn du nicht täglich damit arbeitest, das ist ja auch die Sache, ne? Also das ist dann. Ja, ich meine, ich richte dann schon immer E-Mail und alles drauf ein und Browser und Co., weil ich schon daran zumindest, ich sag mal, ein bisschen arbeiten können möchte. Aber normalerweise habe ich hier mein Mac dafür und ja, aber ich sag mal, so ein Betriebssystem braucht so eine Grundausstattung, damit man da, ich sag mal, vernünftig arbeiten kann und mal gucken. Also es sieht ganz gut aus für die Linux-Welt. Mal schauen, wann ich nochmal Zeit habe, das nochmal ein bisschen fertig zu testen. Und dann die Installation dauert ja nicht lange. Das geht ja alles ganz gut.
Irgendwann kriegen wir euch alle.
Ja gut, also ich meine, ich finde ja, wenn ich so die von Tuxedo die Geräte finde, das alles spannend. Aber der Preis ist ein zu hoher. Und ich habe ja schon oft betont, dass ich da damals absichtlich den Schlüssel rausgeworfen habe. Ja? Und nur weil man ab und zu zum Schlüssel schielt und denkt, vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Ja, ich weiß, ich scheue die Migration. Also man darf ja nicht nur sagen, es ist ja nicht nur das Betriebssystem, auf dem du arbeitest. Du
Ja.
verlierst den ganzen Sync mit deinem Smartphone, was eingerichtet ist. Ne? Also wenn du das einmal laufen hast und du die Funktion nutzt, ist das ein Vorteil. Wir haben hier so kleine HomePods. Ne? Da kann ich dann meinen Apple Music starten und da hören wir jeden Morgen Radio drüber. Das geht sicherlich auch irgendwie über Spotify oder andere Apps, ist aber umständlicher. Ne? Und dann wofür? Also du hast keine Preisersparnis, vielleicht irgendwann beim Computer, aber ich sag mal, der Weg ist nicht so bequem, auch, so auf den zweiten Blick. Auf den ersten Blick alles kein Problem. Gibt mir ein Linux-Notebook kein Problem. Also wenn die Jungs und Mädels von Tuxedo noch so ein Ding noch rumfliegen haben, wie das, was du bestellt hast. Ich teste das gerne. Aber ich glaube, die Migration ist ein bisschen schwieriger. Ne? Und ja. Von daher. Aber ich kann nichts Negatives sagen. Also Cache finde ich wirklich, und dafür, dass es so Arch Linux ist, also kommst du direkt vor wie so ein Pro-Linux-Nutzer, ne?
Ja, ich hab nach 2 Jahre Experimentierung mit Arch habe ich das einfach wieder sein gelassen. Das war einfach zu viel Fuck-up-Erlebnisse.
Ja, das ist eben, ne? Rolling Release hat halt seine Nachteile. Also das sehe ich so als das größte Risiko. Und ich weiß halt nicht, weißt du, wie ist das beim Zocker? Also jetzt gerade zocke ich ja eh nicht viel, aber du setzt dich abends hin, du hast jetzt ein Zeitfenster, zwei Fenster, 2 Stunden, ich will zocken. Und dann machst du noch ein Systemupdate, weil du es ja eigentlich regelmäßig machen sollst, und alles fliegt dir um die Ohren. Und dann hast du
das
nicht,
keinen Bock mehr.
ja, dann bist du nämlich 2 Stunden am Fixen. Und nee, da hab ich wirklich keine Lust drauf. Ich will aber mein System aktuell haben, ne? Und ja.
Ja. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich immer nee, es gibt 2 Gründe, warum ich. Also ich spiele mittlerweile mehr Videospiele auf Konsole. Und ich glaube, das ist einmal, was du beschreibst, aber da ich das auf meinen Arbeitsrechner mache, das würde bei mir nicht so richtig ziehen. Ich glaube eher, ich brauche diesen Kontextwechsel, dass ich nicht vom Laptop sitze.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Also macht auch total Sinn.
Na gut, um jetzt nochmal einen zweiten Rechner hinzustellen, es gibt Gründe, warum ich nur noch einen Rechner halt habe, weil ich keinen Bock habe, zwischen zwei Systeme zu fliegen.
Das unterschätzt du nicht, wenn du nämlich mal ein paar Wochen oder Monate nicht spielst. Also das habe ich auch unter Windows. Und dann geht die Update-Hölle los. Ne, weil das Betriebssystem will sich aktualisieren. Die ganzen Tools, die da mit der Grafikkarte oder mit deinem Mainboard kommen, wollen sich alle aktualisieren. Dann habe ich da gerne mal so ein Bluetooth, Problem, dass wenn ich den falschen Bluetooth-Treiber versehentlich mit aktualisiere, ich kein Bluetooth mehr habe. Und dann hast du dieses spaßige, oh, ich habe nur noch Bluetooth-Mäuse, aber eine kabelgebundene Maus. Gucken wir mal, wie gut das bedienbar ist. Macht keinen Spaß. Vor
Nee,
allem,
macht
es
keinen
ist nicht nur
Spaß.
connecten, es ist ja dieses Treiber runterwerfen und den anderen drauf zu machen. Und ja, da ist Stabilität viel wert.
Es ist ja nicht so, dass die Xbox dann nicht auch nochmal ein Update haben möchte, aber das ist irgendwie funktioniert anders irgendwie.
Das stimmt, ja. Aber ich glaube, Budget ist hier für eine Xbox oder eine PlayStation ist in diesem Haushalt gerade nicht gegeben. Ich meine, ich habe eine PS4, ich habe die aber auch schon seit 2,5 Jahren nicht mehr angehabt.
Ja, okay. Also sag mal so, ich als alter Sparfuchs, ich habe halt die Konsolen hier gebraucht gekauft und ich, also und ich kann ja, ich bin ja geduldig, ne? Und ich habe jetzt mal die Xbox, die ich jetzt habe, das ist die große, die habe ich bei eBay für 230 geschossen und das Witzige, ich habe meine alte Xbox für 200 wieder verkauft, ja.
Ist
Also
gut, ja. Kann
für
man
ein
nichts sagen,
Upgrade
ja.
von 30, weil wenn du für 30 € aufpreist, denke ich mir, so kannst du machen.
Ja, das passt. Ja, bei Spielekonsole ist einfach das Problem, wir haben halt nur bewusst nur einen Fernseher im Haus. Ne? Dann fehlt so ein bisschen die Ausweichmöglichkeit. Oder einer sitzt dann da und guckt nur zu oder und wir gucken dann eigentlich lieber abends mal zusammen irgendeinen Film zusammen. Und da passt eine Konsole nicht so richtig rein. Ich habe auch oft abends keinen Bock noch zu zocken. Ich bin da müde, erschöpft, ja. 2 Kinder hier, ich sag dir.
Ja, okay. Nee, ich war, wann zocke ich ja? Gut, wenn Axel halt selber am Zocken ist, der zockt ja Sea of Thieves. Und ja, oder wenn er, ich glaube genau, ich kam mal von der Woche Dienstreise und die Jungs und Mädels wollten samstagsabend nach dem Grillen und noch in die Altstadt zum Feuerwerk. Wir hatten hier Rheinkirmes gehabt. Da habe ich denen gesagt, Leute, ich hatte eine Woche lang Menschenmengen. Ich brauche eine Pause. Und dann haben wir uns dann gesagt, was machst du heute Abend? Ich so, ja, ich werde Videospiele zocken. Und dann sind
Ja.
alle auf Jück gegangen und ich habe den Abend halt, Videospiele.
Ja, dann ist es wieder cool, ne? Also das
Ja.
ist, naja,
Aber
aber
du hättest jetzt mit deiner PS4 aber auch das Problem. Du hast sie 2 Jahre nicht angehabt. Dann machst du sie an, da kriegst du erstmal 3 Stunden Updates rein.
mindestens. Also das ist sowas, das muss man vorher dran denken, sie ans
Ja.
Netzwerk schließen, die kennt das WLAN nicht
Ja.
und alles. Ich hoffe, die hat überhaupt einen Netzwerkanschluss, das wäre das Einfachste. Ja, und dann lässt du erstmal laufen. Und ja, am besten
Genau.
am Netzwerkanschluss. Also das wäre dann, den haben wir da hinten, aber ja.
Genau.
Naja, 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 naja. Wo wir bei langfristigen, nervigen Themen sind, ich hatte ja auch letztes Mal schon erwähnt, dass ich meine E-Mails ein bisschen am Aufräumen bin, weil ich da doch relativ viel angesammelt habe.
Nein.
Ja, ich muss sagen, es waren auch ein paar Gigabyte noch bei Proton im Proton Drive im Papierkorb und der löscht die irgendwie nicht oder hat die bei mir nicht gelöscht. Das heißt, da konnte ich auch noch ein bisschen was löschen. Aber der Hauptjob war E-Mails löschen. Und okay, wie machst du das? Ne? Du kannst es in der Weboberfläche machen. Ich glaube,
Willst
die
nicht.
Weboberfläche erlaubt dir 50 E-Mails anzuzeigen. Wo ich das genutzt habe, weil das ist richtig gut, die Suche nach Absendern. Wenn du sowas hast hier von Amazon, irgendwelche Bestellbestätigungs-E-Mails, ne? Also so ein Schrott lag auch noch in den E-Mails drin, sehr alte Bestellungen. Da gehst du auf den Absender-E-Mail, markierst alle E-Mails, klickst dich da durch. Das geht relativ gut, wobei ich bei Proton sagen muss, wenn du so ein Suchergebnis hast, mehr als 3 Seiten, also mehr als 150 E-Mails, 2 Seiten, manchmal 3 Seiten lässt er dich noch schnell löschen, dann wird's langsam. Dann merkst du richtig, oh, hier ist jetzt gerade die Suche ein bisschen überfordert damit, dass gerade 150 E-Mails gelöscht wurden und jetzt muss ich was anderes anzeigen. War jetzt so mein Gefühl. Also das hat keinen Spaß gemacht. Am Mac, so sehr ich es liebe, unter Apple Mail willst du es auch nicht machen, also den guten alten Thunderbird draufgehauen. Und das ging ganz gut. Meine erste Hoffnung war hier so duplizierte E-Mails zu finden, dass da irgendwie was ist. Das war aber fast gar nichts. Also das kam noch
Okay.
aus alten Migrationen oder an alten Wechseln, dass da so ein paar E-Mails waren. Teilweise war es auch okay, dass sie doppelt waren. Das war eigentlich nichts. Das andere Problem war dann, du konntest jetzt auch nicht so einfach 10.000 E-Mails markieren und sagen, ach komm, lösche ich jetzt mal. Weil dann hat der Thunderbird die Biege gemacht. Das war dem zu viel. Also bin ich hingegangen und habe so Suchorten, also dynamische gemacht. Und die kannst du ja auch so einstellen, dass er auf dem Server suchen soll. Du musst ihm ein bisschen Zeit lassen, weil ein bisschen was musste er runterladen. Und dann habe ich quasi jahrweise E-Mails gelöscht. Manche Jahre musste ich dann mehrfach so reinklicken und dann nur so Teilmengen löschen. Es war eine Fisselarbeit ohne Ende. Weil er natürlich auch die ganze Zeit wieder gesynkt hat mit, na, wie heißt es? Der hat ja so eine Mailbridge dann dazwischen bei Proton.
Ja.
Und dann mit Proton. Manchmal war es schneller, den Proton-Papierkorb zu nehmen, weil der erlaubt auch alle Sachen zu löschen. Manchmal war Thunderbird besser und manchmal musste man einfach zwischendurch nochmal eine Stunde was anderes machen. Ja, also das war so ein schöner Nebenbei-Task. Hat aber ewig gedauert, bis ich jetzt die E-Mails massiv runtergedampft hatte. Was
Wie
ganz.
viel Ersparnis hast du jetzt damit?
Ich kann jetzt gleich mal gucken, aber du kannst ja mal raten, was denkst du, wie viel Gigabyte sind noch da? Ich kann es dir gleich sagen.
Naja, ich würde sagen, gib mir einen Hinweis, mit wie viel bist du gestartet?
Das waren um die 70.
70. Oh, ich würde sagen, vielleicht 40 noch?
Ha, 3.
Nein. Okay, krass.
3.200 und 19 sind es genau.
Oh, das ist
Megabyte,
krass.
also ja, also das, ich bin richtig, und es sind noch sehr aktuelle da. Also das war so groß, weil ich früher selbstständig ja war und viel mit Webseiten gemacht habe und Unmengen große Dateien verschickt und gekriegt habe.
Ah, okay.
Ja, und dann hast du halt regelmäßig so PDFs und sowas und damals war ja alles noch irgendwie alles gefühlt doppelt so groß. Also ich habe auch teilweise hat es schon geholfen, nach Größe zu sortieren und dann konnte ich, aber ich sehe, Alter, dieses PSD von 2008 brauche ich nicht mehr. Das muss ich nicht mal mehr öffnen, habe mich nicht mehr interessiert. Also da habe ich richtig massiv gelöscht. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn ich exportieren wollte, würde ich den Mail-Exporter von, da gibt es ja ein Plugin, dass du in
Ja.
Thunderbird exportieren kannst, in so EML-Files.
Ja.
Und ich glaube, ich würde mit dem arbeiten. Jetzt, ich habe den später für mein Backup verwendet, so ein bisschen. Aber das war das, was am besten. Und dann irgendwie lokal irgendwo haben. Weil das, was am ätzendsten war mit Proton Thunderbird, war diese Mailbridge, die logischerweise irgendwie, das hat Traffic drüber gegangen, ne? Das hat alles ein bisschen gedauert. Und war nicht so smooth, wie man das gerne hätte. Aber ja, das hat ganz gut geklappt. Sehr, sehr viele alte E-Mails. Da war so viel Schrott dabei, das muss man ganz ehrlich sagen, ne? Aber
Aber es war doch auch eine schöne Zeitreise.
ja, teilweise schon. Weil teilweise, du klickst ja, ich hatte ja diese Suchordner dann pro Jahr. Irgendwann habe ich für jedes Jahr einen Ordner angelegt, weil ich schon wusste, ich muss mich da durcharbeiten. Und ich habe schon so ein bisschen durchgeguckt, durchgeklickt und gedacht, ach ja, mit dem hattest du mal zu tun. Und ja, das ist. Und das waren nur die ganz, ganz alten Jahre. Ich meine, wie gesagt, da waren, wer weiß, ein paar Hörer noch gar nicht auf der Welt, als ich angefangen habe, E-Mails zu horten. Ja? Also jetzt habe ich den Keller quasi. Ich gehe da irgendwann nochmal in Ruhe durch, aber jetzt muss ich das Skalpell ein bisschen ansetzen.
Ja gut, aber ich meine von 70 auf 3 Gigabyte, ich würde mal sagen, das Gröbste hast du durch.
Das Gröbste, ja. Das ist. Ja, ich habe auch noch ein Backup, also ganz im Notfall kann ich mir die Mailbox nochmal herstellen. Die habe ich aber vor, in absehbarer Zeit zu löschen. Weil, weißt du, das ist sonst wie der Karton im Keller, von dem wir letztes Mal
Ja,
gesprochen
genau.
haben, ne? Und der soll natürlich nicht sein. Genau, also das ist ganz gut. Ich bin mir übrigens jetzt auch relativ sicher, dass ich, wenn mein Proton-Konto ausläuft, da wegwechseln werde.
Oh,
weil mir
das sind aber, das sind jetzt Neuigkeiten, Mann. Ja, das sind jetzt Neuigkeiten.
Ja, es war mir zu viel Gefrickel mit dieser Bridge. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt einfach SMTP gehabt hätte und alles einfach runterladen und drin arbeiten, das ist einfach praktikabler. Und ja, Proton ist ein toller Dienst, alles sicher. Die machen jetzt auch was mit KI übrigens. Hätte ich fast in Ramsch gepackt. Die haben jetzt auch noch mal einen Assistenten, den du kostenlos nutzen kannst und der dann datenschutzmäßig super gut ist. Ja.
Und aber ich glaube, das hatte ich, glaube ich, bei auf Mastodon, glaube ich, bei Benedikt gelesen. Da will ja E-Mail weiterhin mit Thunderbird irgendwie nutzen und das macht wohl nur Ärger auf Dauer, im Dauerbetrieb mit Proton.
Das glaube ich halt auch. Also deshalb ist jetzt, ich habe für ein Jahr bezahlt, aber ich gehe danach wahrscheinlich, Mailbox.org habe ich jetzt ein bisschen ausprobiert. Könnte ich mir eher vorstellen. Es ist mal wesentlich preiswerter. Ich brauche auch das meiste nicht. Ich will ja nur ein E-Mail-Konto haben. Ja, das ist halt ein, also wie gesagt, toller Dienst, aber die Drive-Lösung fand ich unter iOS nicht gut. Und Kalender gibt es auch immer wieder Leute, die beschweren, aber habe ich es gar nicht ausprobiert. Die sagen, okay, wenn du mit anderen Leuten dran arbeiten willst, ist das ein bisschen schwierig an Terminen. Und ja.
Also ich glaube, der Proton ist wirklich auf einen Single-User ausgelegt, der viel auf der Webseite arbeitet, mit der Web-Oberfläche arbeitet.
Das glaube ich auch. Ne? Also das ist, die haben eine App, die App ist okay. Auch da musste ich sagen, da musste ich oft den lokalen Cache löschen, dass der sich wieder eingefangen hat. Gerade als ich dahin gewechselt bin, ne, sind ja auch ein paar Daten darüber geflossen und ist alles gut, alles schön, aber vielleicht nicht so ganz so praktikabel. Da möchte man vielleicht doch wieder klassisches IMAP und SMTP haben. Ja.
Ja, interessant.
Ja, es muss ja auch weiter Content geben hier im Podcast. Ne? Also ich bin, da sehe mich da auch in der Verantwortung und dann tue ich mir solche Migrationen hier an. Ne? Also ja.
Alles für den Dackel, alles für den Club.
Der Satz ist hier schon öfters gefallen, genau. Und dann habe ich noch ein sehr positives, freundliches Feedback von einem von unseren Hörern bekommen, den Paul, den kennst du auch, den hast du auch auf der EnterJS, glaube ich, getroffen.
Ja, glaube schon, ja.
Ja, und mit dem trinke ich gerne mal einen virtuellen Kaffee und der hört hier auch zu, viele Grüße. Und der hat das Kaffeeformat auch gut gefunden, also wenn es euch nicht gefallen sollte, liebe Hörerinnen und Hörer, dann müsst ihr jetzt langsam sagen, wir bekommen mehr Positives als Negatives. Also ich habe gar noch nichts Negatives gehört. Sonst machen wir nur so.
Ja, man würde sich halt wünschen, dass wir wieder Themen halt machen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das
Wir kennen ja auch ein Thema beim Kaffee, dann lassen wir den Rest weg oder so, ne?
Genau.
Wir müssen nur mal mit der Versionierung dann irgendwann überlegen, weil wenn
Das stimmt. Das ist aus der Not herausgeboren und ja, aber wir erfinden uns ja immer wieder neu. So ist das ja nicht.
Ja, abgesehen davon, dass mir diese Zeichenkette irgendwie auch zu lang vor den Folgen ist. Ich habe schon überlegt, das hätten wir auch kürzer machen sollen. Vielleicht gibt es dann nochmal was Neues. Ja, gut. Außerdem kommen wir so nie zur 100. Ne? Also jetzt gerade bremsen wir uns künstlich aus oder sind dann irgendwie in Folge später 73.12 und sagen, ach so, übrigens, das ist die 200. Folge Ready for Review. Ne? Ja.
Ja, wir werden dieses Jahr übrigens 5-Jähriges, glaube ich, haben.
5 Jahre sind wir schon alt und noch immer keine 100 Folgen. Jetzt wird's aber Zeit.
Ja.
5 Jahre schon? Krass.
Also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Also wie in guter Ready-for-Review-Manier überprüfe ich alles, was du sagst.
Ja, das ist auch richtig
so. Ja, aber tatsächlich, 8.10.2020. Die Folge auch schlecht nummeriert, 000, die Nullerfolge, weiß es auch schon eine verloren. Also das ist ja.
Du weißt doch, aber als guter Informatiker fängt man mit 0 an.
Genau. Und dann hat man irgendwann so ein Versionschaos wie wir jetzt. Naja.
Genau.
Naja.
Wer kam auf die Idee mit meiner Version? Ich weiß auch nichts.
Ja. Aber es ist jetzt oft, also richtig ist die 76. Es ist die 76. Episode, die wir letzte Woche rausgehauen haben. Das heißt, jetzt ist jetzt eigentlich die 77.
Ja, gut, dass Prodigy das richtig mitzählt, ne?
Ich hoffe mal. Ich habe nämlich jetzt nur da geguckt, ja.
Ja, genau. Alles gut. Nee, alles klar. Dann müssen wir noch mal in uns gehen und nochmal die Experimentiermaschine anschmeißen.
Ja. Wie war denn deine Woche?
Aber ich hatte jemand ist mir auf ein Problem zugekommen und hat gesagt, Nana, du kennst dich doch mit Docker und mit Kubernetes aus. Und kann man nicht kind, das ist das Kubernetes in Docker. Das ist eine Alternative zu Minikube. Das heißt, wenn du lokal halt gerne in Kubernetes halt starten möchtest und du jetzt nicht einen kompletten Setup fahren kannst, dann hast du die Möglichkeit mit Minikube oder mit kind das zu machen. Und er hatte einen Newsgriff gehabt, er möchte gerne ein kind in Docker starten. Und in guter Requirement-Engineer habe ich ihn gefragt, ja, was willst du eigentlich machen? Weil das, was du machen möchtest, kannst du ja auch ein Shell-Skript machen. Es ging um, ich will automatisiert halt ein Kind hochfahren, da soll irgendwas deployen und dann soll man als Kind halt benutzen können, direkt. Und dann habe ich gesagt, naja, das kannst du aber auch mit einem ganz normalen Shell-Skript machen. Nachteil war, ein valider Punkt war gewesen, naja, da muss ich aber eine Anleitung schreiben, welche Tooling das alles installiert werden muss, damit dieser Shell-Skript mit ausgeführt werden kann. Ich so, ja, gut, ein valider Punkt. Also, was war da? Es musste halt ein Installationstool von der Anwendung mit drauf installiert werden. JQ musste drauf installiert werden. Kind musste drauf dann installiert werden. Kubectl und die Anforderung war gewesen, der User soll nur Docker haben und dann soll das Ganze halt funktionieren. Ich so, alles klar. Dann gucken wir mal, was da so geht. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Docker-File gebaut, der halt alles Tooling mitbringt, in Kind hochfährt, dann diesen Installationscontainer wegschmeißt und du hast dann direkt halt ein Kind halt direkt laufen. Die Idee mit Docker in Docker habe ich ja verworfen, sondern habe dann dem gesagt, naja, ich kann ja dem sagen, benutze den Docker-Daemon vom Host, also per Volume einbinden. Dann startet er den Kind in Docker halt direkt auf deinen Host. Und benutzt halt das ganze Installationstooling, ist dann weiter im Container. Und wenn ich den Container durchgelaufen habe, läuft dann halt ein Kind im Docker und kann den halt dann direkt benutzen. Dabei habe ich auch viele Sachen neu gelernt, denn normalerweise, also du bräuchtest halt ein Port Forwarding und normalerweise ist alles, was du findest, ist halt kubectl, Port Forwarding und los geht's. Das funktioniert aber nur, wenn dieser Prozess halt weiterhin am Laufen ist. Wenn du einen Docker-Container, der das alles Setup halt wegschießt, dann ist natürlich auch dieser Port-Forwarding-Prozess halt weg. Habe ich gelernt, dass kind auch ein Port-Forwarding kann, indem du halt eine Config mitgibst. Sagst, hey, kind, wenn du hochfährst, dann mach bitte ein Port-Forwarding von dem auf dem und dann ist es halt dauerhaft.
Spannend. Aber hätte man nicht auch ein Shell-Skript schreiben können, das die Sachen, die es benötigt, runterlädt im Zweifel? Also kannst du auch mit
Ja.
Shell-Skript theoretisch dir das, also ich will nicht wissen, wie viele Zeilen Code das sind, aber ja.
Ja, also ich habe die Idee verworfen, weil du ja auf dem Fremdsystem da irgendwas installierst. Du weißt aber nicht, was für Systeme die Leute benutzen: Linux, Mac, Windows. Klar, du hättest dir sagen können, jetzt mit Binaries würde das halt gehen, aber dann hätte ich ja irgendwas auf deren Rechner halt installieren müssen. Und ich kann es nachvollziehen, also ich meine, du magst ja selber nicht, wenn irgendwelche Installationsskripte dir irgendwie einen anderen Scheiß mit draufpackt, die du eigentlich sonst nicht brauchst, ja.
Das stimmt, ja.
Und deswegen fand ich es eine okayische Lösung an der Stelle.
Aber das
Weiß
war
ich jetzt
dir,
noch nicht,
ja.
ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als dauerhafte Lösung für alle solche Probleme ansehen würde, aber hey, der Kunde war jetzt damit zufrieden, also von daher denke ich mir so, okay. Sondern es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ich sage, ja, alles klar, dann passt das ja.
Ja, das ist die Hauptsache. Ja, es sind mir persönlich ein paar Abstraktionsebenen zu viel, aber
Ja,
ja.
natürlich. Also wo er mit dieser Anforderung um die Ecke kam, da meinte ich so, Moment, einmal bitte 3 Schritte zurück. Und dann, er ja, war gut, aber als guter Ingenieur, ne, dann wie isst man einen Elefanten Stück für Stück, ne?
Ja, genau. Und genau das hast du dann gegessen, einen Elefanten. Ja, genau.
Genau.
Ja, aber du hattest
Ja.
noch mehr Migrationen die Woche.
Ja, und zwar, wir haben letzte Woche offiziell bei Apache Maven die Jira-Issue auf GitHub-Issue-Migration fertiggestellt. Das hat mich jetzt, glaube ich, dreiviertel Jahr gekostet mit dem ersten Mail in der Mailingliste, hey, ich kann euch dabei unterstützen, bis zum eigentlichen Doing. Und das war echt spannend, eine spannende Reise. Einmal erstmal Akzeptanz zu finden, bis hin rauszufinden, wo im Apache-Universum überall E-Mails rausgeschickt haben. Dann denkt man beim ersten Mal, okay, alle E-Mail-Notification hast du abgeschaltet, du möchtest die Leute ja nicht bei der Migration mit irgendwelchen E-Mails konfrontieren. Und dann stellt sich heraus, noch nicht alle Schalter gefunden, aber da hat die Apache-Infrastruktur echt viel bei unterstützt, rauszufinden, wo überall E-Mails rausgeschickt werden. Und halt die eigentliche Migration selber. Und das Coole ist, wir konnten auf ein Tooling von Spring Team aufbauen. Die haben die Migration nämlich vor 6 Jahren gemacht. Und sie haben eine Schnittstelle von GitHub benutzt, die eigentlich seit letztem Jahr im April eigentlich schon abgekündigt war. Aber die funktionierte halt noch.
Oh, das ist gut, ja.
Ja, und ja, der habe ich gesagt, ja gut, wenn es gibt keine Alternative dazu. Lass die nur einfach mal nutzen, bis sie halt wirklich komplett abgeschaltet ist. Natürlich sind da so ein paar Sachen halt nicht mehr weitergepflegt worden. Mittlerweile kannst du ja bei GitHub-Issues sowas sagen, Close Issue mit One Fix und solche Sachen. Das hat die alte Schnittstelle nicht gegeben, da musste man Workarounds halt noch drumherum bauen. Aber ansonsten ist das echt smooth rübergegangen mit der Schnittstelle, die eigentlich abgekündigt worden ist.
Ja, cool. Sehr schön.
Ja, ja.
Und herzlichen Glückwunsch, ne, so ein Dreivierteljahr in sowas zu sitzen und dann hat es auch
anscheinend geklappt. Wir hatten insgesamt 83 Repositories zu migrieren und dann hat es so mit Rate Limits zu tun, dann sind irgendwie so deine Tokens daraus gefallen, also es war halt wieder, ja. Also Migration macht keinen Spaß. Also wenn ihr demnächst auch im Projekt Migration oder andere Leute Migration machen, geht mit denen vor. Nicht rumrenten, wenn mal was nicht funktioniert.
Ja, definitiv. Ja, und dann warst du noch unterwegs. Also du hast wirklich eine volle Woche gehabt.
Das war mein letzte Meetup-Reise. Ich war bei der JUG Darmstadt. Schöne Grüße gehen raus. Das war, glaube ich, mein letzter Vortrag vor der Sommerpause. Ich habe jetzt mal, also zu Hause ist man auch schon total verwirrt, dass ich jetzt mal 3 Wochen zu Hause bin am Stück.
Abgefahren, ja.
Hat man gleich am Einkaufsverhalten gemerkt. Ich habe nämlich wieder Großeinkäufe gemacht, um wieder selber zu kochen. Kühlschrank ist gefüllt. Ich hatte Vortrag gehalten über, wie man Entwicklungsumgebungen aufsetzen kann und habe auch gleich mal ein paar Sachen, die ich bei der Sokrates gelernt habe, eingesetzt. Ich habe mal das Just mal als Motivation mal auszuprobieren. Das ist eine moderne Variante von Make. Und das, was ich so gesehen habe, fand ich ganz, ganz cool. Also das ist, was macht man dann halt? Also die Idee ist halt, du hast ein Monorepo mit 2 Ökosystemen, Frontend und Backend. Und du möchtest ja dem einen den anderen nicht vorschreiben, welches Tooling man nutzen soll. Beziehungsweise ich möchte als Backend-Entwickler nicht unbedingt Frontend-Tooling lernen zu müssen, nur um das Frontend mal zu bauen. Also hast du eine Just-Datei, wo du halt hinterlegst, wie man das Frontend baut. Und für den Frontend-Entwickler halt die Backend-Commands fürs Backend. Und hat sich als Move, du kannst da Abhängigkeiten reinbauen. Also so wie ein Mac-Manier. Nur ich glaube, das ist, glaube ich, ja, wie sollte es auch sein? Glaube ich, in Rust geschrieben. Deswegen, ja. Also von daher an der Stelle wieder ein neues Tooling gelernt.
Wie alle coolen Tools. Das ist alles immer in Rust geschrieben, ja.
Ja. Ich glaube, Rust ist das neue Go, ne? Vor 3, 4 Jahren wurde alles in Go nachgeschrieben. Jetzt schreibt man das in Rust neu.
War das auch extrem mit Go? Weiß ich gar nicht. Also Go war auf jeden Fall auch hip. Aber das mit dem Rust-Tooling, also zumindest in der JavaScript-Welt, ist das ja allgegenwärtig. Und von daher, ja.
Ah, okay. Ja, vielleicht ist Rust bei euch dann noch stärker eingeschlagen. Also ich hatte, aber es kann auch sein, dass ich ein bisschen gebiased bin, weil ich auch mit Kubernetes viel zu tun hatte. Oder habe. Und da ist ja Go einfach gesetzt.
Ja, das stimmt, ja. Ja, also man sieht das bei ein paar Tools, wie viel Energie die JavaScript-Community da ins Tooling steckt. Ne? Also da werden auch immer mal wieder einzelne Tools ausgetauscht, ersetzt durch was Schnelleres. Ne? Und immer, oder ich sag mal, in vielen Fällen dann immer in einem anderen Ökosystem eigentlich entwickelt. Ne? Also ich glaube, wenn du hier Vite und das Ganze, das ist ja, sagen wir mal, jetzt gerade State of the Art machen willst, musst du schon Rust können. Also das ist, so wie ich das mitbekomme, da gesetzt.
Ja, okay.
Ja.
Ja, und Ich habe einen Fehler gemacht und war auf der Tuxedo-Seite, habe doch mal
Auf der Maus ausgerutscht.
geschielt. Genau. Und habe ich gesehen, dass die Konfiguration, die ich gerne für einen neuen Laptop haben möchte, ab sofort lieferbar ist. Und dann bin ich noch ein zweites Mal über die Maus gerutscht und habe mir einfach mal einen neuen Laptop geklickt. Und ich hoffe mal, dass er 3 Tage vor meinem Urlaub kommt. Oh, dass ich dann den Urlaub schon damit beginnen kann, einen neuen Rechner halt einzurichten.
Ja, was man so macht im Urlaub, ne? Also dann.
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ein Infinity Book Pro 14 geworden, mit also die neueste Generation. Und ich habe da nicht gekleckert, sondern habe mir den fettesten Prozessor, was es da gab, mitbestellt. 128 GB Arbeitsspeicher. Ich glaube, nur bei der Festplatte habe ich mich mit 2 TB jetzt zufriedengestellt.
So viel Platz brauchst du?
Nee, eigentlich nicht, aber also ich glaube, ich kratze gerade bei 900 GB. Aber wenn du mal Virtual Machine Zeit hochfahren möchtest oder noch Spiele draufpackst, dann ja, dann kommt schon mal was zusammen.
Ja gut, aber du spielst ja nicht so viel auf dem Rechner, hast du gesagt. Also doch, ein paar Spiele Steam machst du ja schon, ne?
Ja, genau, Steam habe ich, glaube ich, ja schon. Und die meisten, also ja, wenn du dir mit Container rumhantierst und das nicht regelmäßig aufräumst, dann sammelt sich auch schon was ein. Und wenn du Virtual Machines große reinpacken möchtest und das 3-4 damit starten möchtest, dann kommt auch schon was zusammen.
Ja
Ja,
gut.
ich weiß, ich könnte regelmäßig aufräumen, aber ja. Also
Ja,
ich
da ich
schaffe nicht
über
mal mein Arbeitszimmer.
meine E-Mail-Zeit gesprochen habe, habe ich hier sowieso kein Mitspracherecht mehr die nächsten Wochen. Ja. Aber auf meinem Mac jetzt zum Beispiel habe ich das halb voll. Der hat einen Terabyte Platte
Ja.
und da ist so ziemlich genau die 500 jetzt erreicht.
Also ich kann
Also.
dir sagen, ich habe jetzt, also ich habe jetzt auch eine 2 TB-Platte und mein Rootpad, also ich habe zwei Partitionen, also ich habe meine SSD-Platte in 2 Partitionen aufgeteilt, einmal fürs Home-Verzeichnis und für Root. Und das Root hat 500 GB gefressen und mein Home hat 760 GB.
Das ist schon einiges. Ja. Aber ist ja dein Arbeitsrechner auch, ne? Ich rede jetzt gerade hier von meinem
Ja.
privaten Mac, und ich mache
Ja,
halt
das
nicht
ist
so
mein
viel
Arbeitsrechner,
Dockergedöns.
genau.
Ja. Also das
Ja.
ist.
Genau. Also ich vermute, also ich hatte früher 1 TB nur gehabt. Und je nachdem, wenn ich viel mit Virtual Machines rumhantiert habe, dann musste ich mal auf der externen Festplatte ausweichen, weil es dann doch zu viel wurde. Und das ist kostet. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ey, da habe ich keinen Bock drauf. Weil der Aufpreis für 2 TB ist genauso viel, als wenn ich mir eine externe Festplatte kaufen würde.
Ja, also dann würde ich das auch machen. Also wenn man es braucht, dann ist das halt einfach so. Ja.
Ja.
So, kommen wir zu Ramsch aus dem Modem. Und da habe ich was ganz brandaktuelles mitgebracht. Ich habe eben schon erwähnt, das beschäftigt mich auch gerade ein bisschen bei der Arbeit. Denn über so eine Supply Chain Attacke ist es einigen oder einem Angreifer gelungen, einige sehr populäre NPM Pakete zu hijacken.
Tudum.
Ja, das war wohl, also wenn ich habe einen Artikel darüber gelesen, da war jemand, die hatten NPN, also 2N wie Nordpol, in der URL und dann so eine Login-Aufforderung und da scheint einer der Maintainer drauf reingefallen zu sein. Ja, und dann war unter anderem ein sehr populäres NPM-Paket betroffen, das heißt einfach nur is und das macht so Type-Checks, ne, is String, is Integer und sowas, ne, das ist einfach ein Helfer in der JavaScript-Welt. Und auch was ich persönlich ein bisschen schlimmer finde, weil ich selber das Paket oft einsetze und auch viele Projekte kenne, die es hab, ESLint-Config Prettier. Also Prettier ist ja so der Formatter, der Formatierer der Wahl im JavaScript-Umfeld und ESLint ist halt der Linter der Wahl und ESLint-Config Prettier ist quasi die Konfiguration, die du brauchst, dass dein Linter und dein Formatter sich nicht in die Quere kommen.
Ach, schütte.
Weil
Macht er.
ESLint kann auch formatieren und normalerweise schaltest du das ab und nimmst genau dieses Paket dafür. Also es ist jetzt nicht irgendwie, es macht total Sinn. Da war dann jeweils eine Patch-Version betroffen. Und das große Problem ist halt, das führt halt lokal bei dir auf dem Rechner im Post-Install ein Skript auf, das dann wenn ich es richtig verstanden habe und wenn ihr da mehr Ahnung von habt, lest lieber oder noch weniger Ahnung als ich habe, lest lieber den Artikel nochmal durch, weil ich natürlich jetzt kein Security-Experte bin. Der hat erstmal einige Mechanismen drin gehabt, um hier mit DLL-Manipulation und so die gängigen Virenscanner und so auszuschalten. Und dann telefoniert er über einen Socket nach Hause. Und was ich ganz kritisch auch finde, ist, der guckt in deinen Projekten nach, ob du da eine npm-rc-Datei hast. So ein Dot-File, was du im Node-Kontext oft hast, wo man mal seinen Token drin hat von seinem Repository der Wahl. Und da im Enterprise-Kontext ja normalerweise ein eigenes Repository gang und gäbe ist. Und es dann auch nicht ganz so selten ist, dass da jemand das so konfiguriert hat. Also das finde ich ist eine total gängige Variante, das zu machen. Versucht er halt, die Token nach Hause zu telefonieren.
Tudum.
Genau. Und ich glaube, das will man überhaupt nicht. Ja, das will der Angreifer natürlich auf jeden Fall. Und da kann ich jedem von euch nur sagen, wer in den letzten Wochen da unter einem Windows unterwegs ist, weil so wie ich das bis jetzt verstanden habe, ist vor allem ein Windows betroffen. Gut, dass ich ein WSL nutze. Ja, soviel ich weiß, ist das nicht betroffen. Also zumindest von dem, was ich bis jetzt nachvollziehen konnte. Kann das ganz schön das Problem sein. Also gerade die Leute, die jetzt unter Windows entwickeln mit Node oder auch mal ein Node-Programm nur installiert haben, also ein NPM-Install würde schon reichen, könnten da ein Problem haben. Wir verlinken bei uns dann in den Shownotes mal einen Heise-Artikel, der verweist auf alles Relevante in der Gegend. Da sollte man ein bisschen gucken und vorsichtig sein. Ne? Und gegebenenfalls vielleicht nochmal ein paar Tokens löschen und weil das sehe ich persönlich schon als schmerzhaft an und es wundert mich ein bisschen, dass der Aufschrei da nicht größer ist. Da war der bei anderen Sicherheitslücken bis jetzt schon erheblicher. Genau, wenn da jemand noch besser das erklären kann oder Kontext hat, gerne sagen, dann erwähnen wir es in der nächsten Folge auch nochmal und machen ein Follow-up. Aber ja, so ist die schöne neue Welt. Und das Problem kann vor allem für die auftauchen, habe ich jetzt wieder gemerkt. Also entweder, wenn man seine Packages ganz aktuell immer hält, also wenn du so Dependerbot hast, konnte es dir natürlich passieren, dass du diese Patch-Version reingezogen hast. Das ist inzwischen nicht mehr möglich. Die haben das so markiert, dass klar ist, dass du diese Version nicht installieren sollst. Also das kann jetzt nicht mehr passieren. Du kannst natürlich die Version manuell pflegen. Also wenn du sagst, ich pflege meine Dependencies regelmäßig von Hand neu, weil ich keinen Dependerbot habe, kannst du natürlich auch in der falschen Zeit, im falschen Zeitraum die Version reingezogen haben. Und ganz schlimm ist es halt, wenn du keine Package-Log drin hast, also kein Log-File drin hast, weil dann kannst auch dir über normales NPM-Install so reinrutschen, weil NPM ja kann auch wieder ein Vor- oder Nachteil sein, ist dir erlaubt, da Patch-Version oder automatisiert hochzuziehen. Ne? Also da muss man ein bisschen gucken. Da würde ich jedem, der im Node-Kontext unterwegs ist, doch mal empfehlen zu schauen. Geht auf den Heise-Artikel, schaut euch die Packages an, überlegt, habt ihr das drin? Und wenn ihr in der Nähe der Version gewesen seid, dann solltet ihr vielleicht weitere Maßnahmen ergreifen, um sicherzugehen, dass da nicht was passiert sein kann. Weil es wird ja reichen, wenn ich jetzt da die Vorgängerversion hatte, ne, und dir sage, Sandra, komm, mach mal npm-install, damit du das Frontend testen kannst. Wenn ich es falsch konfiguriert habe, bekommst du die Nachfolgeversion, weil es nur eine Patch-Version ist. Und ja. Schwupps, hast du die Malware bei dir laufen, ne? Als alter Windows-Hase. Aber da einfach nur vorsichtig sein. Ich finde es gerade ein bisschen beängstigend und glaube, man sollte da zumindest mal ein Stündchen oder so reinstecken und die Pakete nochmal prüfen, die man hat. Und was ich mich da gefragt habe, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, habe ich aber uns die Shownotes schon reingeschrieben. Ist das so schlau, dann mit so Tools wie Dependerbot und so zu arbeiten, weil du dir sowas natürlich direkt reinziehst? Also wenn du sagst, hey, wir machen immer Latest und Greatest, ja, wir haben durch Test-Coverage alles abgedeckt, wir können automatisiert Patch-Versionen reinspielen, was erstmal gut klingt, ne? Eine Vulnerability wird gefunden, dein Dependerbot installiert sofort die Latest Version bei dir, du bist wieder safe. Aber wenn so ein Angriff passiert, ja, würde dir dein ganzes Dependency Management quasi die Malware ins System holen? Und da wollte ich einfach mal deine Meinung hören.
Die Argumentation kannte ich auch schon bei, wo dieses Log4j-Problematik halt aufkam. Mhm. Da haben sich die Leute ja sich gefreut, hey, wenn du eine ganz alte Version hast, dann hast du dieses Problem halt nicht, ja?
Ja, gut,
das war die Argumentation, da war immer die Argumentation, dass man da gar nicht macht, ne? Auf der anderen Seite, ich meine, wie lange dass sowas passieren kann, es steht außer Frage. Auf der anderen Seite, wenn man nicht updates, und da hat man andere Sicherheitslücken halt drin, ja. Und dann würde ich dann eher sagen, okay, weiter updaten, aber wenn so eine Meldung rauskommt, muss ich dann halt hingehen und dann vielleicht die Tokens halt austauschen, ja.
Ja, ich muss ja eigentlich noch weitergehen. Also jetzt spinne ich mal rum. Du hast so ein kompromittiertes Token gehabt und der Angreifer hat sofort das Token genutzt und hat dir Schadsoftware in deine Repository gepusht. Was er ja
Ja.
könnte mit dem Token.
Ja.
Dann hast du das Problem, weil dann musst du eigentlich in deinem Repository gucken, was da los ist.
Ja,
Ja.
aus der Warte schon heraus, aber sag mal so, was wäre die Alternative? Nichts abzudaten und dann gegebenenfalls an anderen Schadsoftware drauf haben, weil du auf einer älteren Version drin bist.
Also,
Beziehungsweise, es
ja.
wär nicht unbedingt Schadsoftware, aber zum Beispiel, dass du halt eine Sicherheitslücke halt drin hast,
Ja,
ne?
genau. Also ich will es ja auch offen. Ich will jetzt nicht sagen, schmeiß den Dependabot raus, weil ich eigentlich jedem sage, er soll einen installieren. Ich frage mich, ob es so schlau ist. Ich sag mal, ist ja ähnlich wie beim Betriebssystem. In der ersten Minute, wo die neue Version raus ist, sie zu installieren.
Genau.
Weil ich mir
Aber
unter
ich
Umständen
weiß,
sowas reinfange. Und vielleicht sollte ich eher sagen, ja, ich arbeite da aber mit Pull-Requests und das Hochziehen der Versionen ist ein bewusster Schritt, wo man gegebenenfalls auch nochmal guckt, okay, was wurde denn da gefixt? Ist das Security-kritisch? Betrifft uns diese Security-Lücke überhaupt? Oder kann sie uns betreffen? Und dass man dann, ich sag mal, ein bewusstes Update macht mit, wenn kein Zwang ist, einem Fenster von, ich sag mal, 5 Tage.
Aber jetzt mal ehrlich, Daniel, das ist die Vorgehensweise in den Projekten, wo ich Renovate oder Dependabot gesehen, Einsatz gesehen habe. So wird das gemacht. Das ist nicht so, dass das komplett automatisiert abläuft. Also ich kenne kein Projekt im Enterprise-Umfeld, also die Zuhörer können mich gerne korrigieren, aber in den Projekten, wo ich unterwegs war, gab es kein Projekt, der einfach gesagt hat, Automerge fertig.
Also ich kenne Projekte, wo das bei Patch-Versionen gemacht wurde oder versucht wurde.
Also okay, versucht wurde, klingt so, dass es nach hinten losgegangen ist.
Nein, also ich sag mal so, in den meisten Projekten ist es auch so gewesen, weil ich bin meistens jemand, der hinter Dependency-Updates her ist, dass es ein manueller Part dabei war. Die Frage ist ja auch, du bekommst jetzt für ESLint Config Prettier, also was absolute Infrastruktur-Basics ist, einen
Ja.
Pull-Request geschickt von deinem Dependabot. Ich hätte da nicht auf die Shownotes groß geguckt. Patch-Version, alles klar, kommt rein. Ne? Und wahrscheinlich waren, also als Show Notes habe ich gesagt, Patch Notes. Wahrscheinlich waren die Patch Notes, entweder waren die nicht auffällig oder sie waren sogar ganz clever geschrieben, da wird nicht drin gestanden haben. Ein neues Post-Install-Skript, um Malware zu installieren. Ja? Wobei, das hätte ich gefeiert. Das wäre an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Also wahrscheinlich hilft gar nichts dagegen. Aber irgendwas musst du doch machen können.
Nee, ich glaube, das ist Gefahren des Alltags. Das ist so, wenn du Fahrrad fährst auf voll befahrenen Straßen, du kannst einen Helm tragen, aber trotzdem ist ein Restrisiko, dass du vom Auto erfasst wird, weil das halt manchmal Schicksal ist.
Die
Und
Frage ist jetzt wieder, wenn wir mehr in Open Source investieren würden, ne, und wir mit den wichtigen Tools irgendwie im Austausch wären, ja, dass wir sagen würden, wir wollen hier immer sicher fahren, ob man es dann darüber über einen Kommunikationsweg oder so machen könnten oder ob man da den Open Source Tools noch mit mehr finanziellen Mitteln helfen könnte, sich besser vor sowas zu schützen.
Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite würde ich das Kind jetzt hier mal ein bisschen anders aufziehen. Frage ist, wieso konnte der Maintainer da überlistet worden? Ist das ein Problem, so wie das NPM-Infrastruktur aufgebaut worden ist oder aufgebaut ist, dass man so einen einfachen Angriff halt starten kann? War das jetzt als Social Engineering? So ähnlich wie mit der damaligen, mit dieser C-Lib, die in OpenSSH drin war. Weil das sind halt Sachen, vor die kannst du dich halt nicht schützen. Wenn jemand halt so unter Last steht und dann halt aus Unaufmerksamkeit da irgendwo dann das, den Druck dann oder sich den Druck dann, diesen Druck halt sich gibt und Sachen halt dann reinnimmt, dann dafür wirst du keine technische Lösung halt finden.
Die und Frage,
bin ich bei dir, bin ich vollkommen bei dir, dann muss man das auf eine gesellschaftliche Ebene halt lösen. Nur in deinem Fall, ich habe mir den Artikel jetzt nicht durchgelesen, Frage ist, hätte man das technisch irgendwie verhindern können? Und wir neigen dazu immer, alle Probleme mit Technik zu erschlagen. Oder ob wir hier ein gesellschaftliches bzw. Prozessproblem haben.
Also ich überlege gerade auch, ob es ein Prozessproblem war, also dass ein Maintainer eine Patch-Patch-Version raushauen konnte. Das würde ich sagen, das ist ein Problem. Also dann ist das Problem im Projekt, weil das solltest du nicht machen. Da sollte jeweils nochmal jemand drüber gucken. Wobei ja man auch da sagen kann, wenn die wieder eine Library verwendet haben, wo es drin war, und der Angreifer nur das Dependency-Update gemacht hat, ne, und ich schicke dir den Pull-Request, ja. Sandra, hier, ich habe nur eine Patch-Version hochgezogen, das sind Security-Fixes, würde ich unterstellen, dass die meisten Anwender dann alles klar gelesen haben, oh, Security-Fixes, alles klar, akzeptiere, ich gehe durch, wir releasen das. Und dann habe ich auch den Prozess ausgehebelt. Also ich gehe mal fast davon aus, dass das der Angriff gewesen sein wird. Vielleicht bist du auch nicht davor gefeilt. Und dann könnte man sich höchstens wieder fragen, also sowas wie dieses Is-Package, brauche ich das wirklich? Ne? Also aber es ist halt weit verbreitet, es funktioniert, es ist vielleicht sehr gut getestet, also ich habe es noch nie bewusst eingesetzt. Ne? Und dann zu sagen, bevor ich das Rad neu erfinde, nehme ich lieber was Abgehangenes mit einer guten Test-Coverage und so weiter und so fort. Ist ja auch valide.
Also ich glaube, dieser Fall bietet für jeden Befürworter einer bestimmten Position gute Argumente.
Ja.
Die einen belächeln, wieso man wieder eine Package, Dependency reinzieht für eine Sache, die man gut selber schreiben könnte. Die anderen sagen wieder, NPM Registry ist doof, weil das ist nicht der erste Vorfall, der so halt sowas stattfindet. Warum wird der Maintainer nicht vernünftig unterstützt? Warum, dass das auf der menschlichen Ebene halt sowas passiert? Also ich glaube, das ist wieder so ein Vorfall, wo alle ihr Argument rausziehen können für ihre Meinung.
Wobei wir uns, glaube ich, einig sind, es kann in jedem Ökosystem passieren. Ne? Also dieser Angriff, wenn ich das Token habe, ist egal.
Ja, das könnte, also ich glaube, also das hätte auch in einer Java-Library passieren können, die nicht unter einer Foundation steht. Also würde das zum Beispiel eine Library sein, so wie Commons von Apache, dann wäre die Schwierigkeit, die Hürde höher, weil du bei Apache ja, bevor etwas released wird, auch bei Patch-Versionen, muss das so durch einen Voting-Prozess gehen. Das heißt, es gucken mehrere Leute halt drauf. Natürlich verfeilt dich davor das nicht, dass das nicht immer noch passieren könnte, ne? Aber dann ist die Hürde halt ein bisschen höher, ne? Dass das halt passieren kann. Und wenn das aber eine Library ist, die halt von einer einzelnen Person gemaintained wird und deres Release-Prozess gemacht wird, was Privatprojekt ist, ja, dann hätte es genauso passieren können.
Und dann haben wir wieder diesen schönen XKCD-Comic, den wir auch schon oft erwähnt haben, mit diesem Hochhaus, ne? Alle Software der Welt basiert hier drauf, dass da einer alleine im Keller sitzt. Und jetzt weiß ich, bei Apache Commons bin ich mir nicht gerade sicher, ob die Dependencies drin haben, weil die ja schon sehr auf der Basis unterwegs sind. Lass mich mal Punkt gerade zu Ende bringen. Aber der interessante Angriff ist ja der über Dependencies. Und zwar vielleicht nicht direkt, sondern indirekt oder nochmal indirekt. Und das heißt, wenn ich das eine Package finde in Kansas, das aber über 5 Umwege in Apache Commons liegt und ich schaffe es, meinen Angriff sehr gut zu tarnen, dann komme ich ja auch durch den Voting-Prozess in Apache Commons. Da wird ja niemand diesen ganzen Berg runtergehen, den ganzen Baum, um dann zu sehen, oh, hier unten ist irgendwas schiefgelaufen. Und dann haben wir wieder dasselbe Spiel, über das wir hier schon oft im Podcast gesprochen haben. Dann ist im Endeffekt jedes System angreifbar und dann kann es wehtun.
Mir geht es aber um direkte Dependencies und aber das sind Wahrscheinlichkeiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es dann, weil mehrere Leute drauf schauen, dass das dann eher entdeckt wird.
Ja.
Aber das ist halt auch bitte mich jetzt nicht festnageln. Mir ist es schon bewusst, dass das die Wahrscheinlichkeit, nicht sehr viel steigt, aber das ist halt, weil da mehr als zwei Augen drauf schauen. Aber du hast
Ja.
vollkommen recht, sobald das eine Verkettung ist, dann da bist du halt verloren. Und das ist halt, ich würde das, ist halt doof. Ich würde das über Gefahren des Alltags halt einstufen.
Ja klar, also ich meine, das Gefährliche ist jetzt, und das ist halt das, wenn dieser Angriff jetzt so ein bisschen, ich sag mal, unter dem Radar bei vielen bleibt, sobald jemand das Token hat, um in ein Repository reinzukommen, kann er da Unsinn machen und ist womöglich in irgendeiner kritischeren Infrastruktur von irgendeinem größeren Konzern drin und kann anfangen, da Sachen zu releasen. Kann natürlich auch alles irgendwann auffallen, aber der Angriff ist erstmal passiert und ich sag mal, diese ganzen Malware-Schreiber sind ja jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen. Das sind ja immer ganz interessante Ketten. Also wenn du dir diese Analysen anguckst, da ist auch eine in dem Heise-Artikel verlinkt. Die denken schon sehr viel, die denken auf jeden Fall nach und sind sehr kreativ damit, wie sie diese ganzen Standardmechanismen umgehen können. Also das ist schon sehr interessant.
Ist aber auf der anderen Seite typisch menschlich. Dieses Vorgehen hast du es ja auch schon vor 100, 200 Jahren gehabt, ne? Wenn es darum geht, eine uneinnehmbare Stadt einzunehmen. Irgendwann haben sie es doch geschafft, ja.
Ja, natürlich. Also das ist irgendwann, ja, gibt nichts Perfektes.
Genau.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Du hast aber, glaube ich, auch noch was mitgebracht, ne?
Genau, und schöne Grüße gehen raus an Christian. Ich musste spontan an ihn denken, wo ich das gelesen habe. Und zwar, es gibt eine Programmiersprache, die nennt sich Arnold C. Und die basiert auf Arnold Schwarzeneggers Sprüchen im Film. Darauf kannst du deine Statements machen. Also das ist so ein, also ein richtiger Ramsch aus dem Modem. Und da wir mit Christian halt öfters über Arnold Schwarzenegger unterhalten haben, ist es mir dann sofort aufgehalten. Ich sage, okay, das muss hier gebracht werden.
Da erwarte
Fand ich
ich
aber immer witzig.
definitiv, dass das das neue
Ich
Rust ist, weißt du? Also, ich hätte mehr Respekt vor einer Library, die in Arnold C geschrieben wurde, als vor Rust, weißt du? Verrostet Arnold, ne?
Oh, Nolz, ja.
Ja, also da wäre ich vorsichtig. Also, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Termin haben wir auch noch einen.
Genau, das habe ich euch beim letzten Mal leider unterschlagen. Im August haben wir auch noch ein Open Source Camp in der Cyberland-Reihe und zwar am 13.8. abends ab 18 Uhr. Link in den Shownotes, da treffen wir uns wieder online, um ein bisschen zu coden, Open Source Tech Doku zu schreiben, ein bisschen quatschen. Bringt euer Projekt mit oder kommt einfach vorbei, wenn ihr kein Projekt habt. Und bisher haben wir immer auch einsteigerfreundlich was gefunden, woran man arbeiten kann.
Ja, und dann haben wir noch unsere aller Lieblingskategorie Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und erstmal vielen Dank, dass die Überschrift wieder drin steht. Mein Leben ist ein besseres. Und ich habe eigentlich nur so ein Rewatch und wir haben es am Wochenende beide Teile geguckt und sehr genossen. Die beiden Animationsfilme, hier Spider-Man, A New Universe und Across the Spider-Verse, finde ich immer noch sehr gut zu sehen, mega gut animiert und kommt ja auch in den 2 Jahren ein dritter Teil raus, der dann die Trilogie abschließt. Ist so schöne Comic-Action, Spider-Man, aber die haben diese Balance, dass sehr viele neue Charaktere und sehr viel Kontext aus Spider-Man, der sehr tiefgehend ist, meiner Meinung nach, also wo sehr viel Lore drin ist, so reinbauen, aber das sehr verträglich machen. Also, dass man das auch nur gucken kann, wenn man weiß, ja, es gibt Peter Parker und der wurde mal von der Spinne gebissen. Also, das ist eigentlich das, was man nur wissen muss. Und der macht einfach Spaß, ist super gut animiert und sehr unterhaltsam, haben wir jetzt Freitag, Samstag weggeguckt. Und das war's.
Ja, supi. Ja.
Mit Konsum unter der Stunde geblieben. Knapp, aber unter der Stunde geblieben.
Ja, da
Und
habe ich
jetzt
ganz
reißen
zum
wir es
Ende noch
raus.
wissen. Genau. Nee, alles klar. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Woche.
Ja, wenn ihr uns bewerten wollt, gerne, wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt, gerne, oder auf der Webseite per Kontaktformular oder Mastodon oder Blue Sky oder LinkedIn. Alles gern gesehen. Vielen Dank und ja, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss.
Tschüss.